Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Der Zubau der erneuerbaren Energien ist viel zu schwach und hat in den letzten Jahren sogar abgenommen. Diesen Trend gilt es zu stoppen, das sagt mein heutiger Interviewgast. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecherin für Klimaschutz und Energie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Davor war sie 5 Jahre Staatssekretärin für Energiewende und technischen Umweltschutz im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein und die erste Staatssekretärin der Bundesrepublik, die 1 Jahr Elternzeit gemacht hat. Ihr Thema ist Klimaschutz und Energiewende und was die aktuelle Bundesregierung in den nächsten Jahren bei der Energiewende vorhat, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Ingrid Nestle. Herzlich willkommen, liebe Ingrid, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Klaus.
Lass uns gleich mal einsteigen mit einem knackigen Zitat, was ich auf deiner Internetseite gelesen habe, und zwar: Derzeit steuern wir auf eine mittlere globale Erwärmung von mindestens 4 Grad Celsius zu. Das Schleswig-Holstein, unser Enkel und Urenkel, wird langsam im Meer versinken. Wie schätzt du die Chancen ein, dass die Menschheit dieses Szenario, was du da beschreibst, tatsächlich noch umschiffen kann und umgehen kann?
Also die 4 Grad können wir, glaube ich, schon noch umschiffen. Also ob wir jetzt die 1,5 Grad noch halten können. Ich glaube auch, es ist fast müßig, da ständig drüber zu diskutieren. Wichtig ist, dass wir so viel tun, wie wir können. Ja, weil auch ob man 1,5 oder 2 Grad schafft, ist ein Riesenunterschied. Ob man 2 oder 2,5 Grad schafft, ist ein Riesenunterschied. Ja, ob man 2,5 oder 3 Grad hält, ist ein Riesenunterschied. Deswegen glaube ich, ist es völlig müßig, sich Gedanken zu machen, wo wir wirklich noch genau landen können. Es ist deutlich, dass wir durch Handeln sehr viel Leid verhindern können. Ja, dass wir durch Handeln, jetzt durch entschiedenes Handeln für Klimaschutz und gegen die Klimakrise, unseren Enkeln, Urenkeln, aber auch sogar schon unseren Kindern ja deutlich bessere Lebensbedingungen hinterlassen können. Ja, dass, wenn wir es nicht tun, wir wirklich in eine Welt geraten und dann auch vor allem unsere Kinder und Enkel in eine Welt geraten, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und ich glaube, das ist so ein Problem unserer Politik in den letzten Jahrzehnten, dass wir irgendwie immer so aus Erfahrungen handeln. Ne? Jetzt haben wir schon bei Corona einmal gesehen, es ist halt nicht immer so, dass Erfahrungen so funktionieren, sondern da kann auch plötzlich was ganz Krasses kommen. Jetzt sehen wir es mit dem Krieg wieder. Und bei der Klimakrise wissen wir genau das Gleiche. Ja? Es wird eine disruptive Veränderung. Es wird nicht so ein bisschen schlechter, sondern alles, was wir kennen, wird hinweggefegt. Und wir haben jetzt noch die Chance zu handeln.
Ja, das ist wohl wahr. Du hast ja schon während deines Studiums im Jahr 2000, als du ein Praktikum fürs BMU damals gemacht hast, an der Klimakonferenz in Den Haag teilgenommen und hast, glaube ich, auf der Website geschrieben, dass du im Nachhinein ein Stück weit traurig warst über die Ergebnisse, obwohl du ja da gefühlt Tag und Nacht mitverhandeln durftest. Und trotzdem bist du ja weiter den Weg in die Politik gegangen. Jetzt meine Frage an dich, Ingrid: Was treibt dich denn ganz persönlich an dieser Stelle?
Naja, ich will natürlich so viel, wie ich kann, beitragen, damit wir das Problem noch in den Griff kriegen. Also ich habe ja eigentlich schon zu Schulzeiten dieses Klimaproblem entdeckt, vor einem Vierteljahrhundert oder so. Und ja, ich habe mir damals versprochen, dass ich tue, was ich kann, um es zu verhindern. Und dieses Versprechen der damals, ja, vielleicht 16-jährigen Ingrid an sich selbst, das gilt. Ja, und das werde ich auch nicht brechen.
Okay, das finde ich stark, dass du da tatsächlich mit 16 Jahren schon wusstest, was dein Leben praktisch, also dein Leitstern praktisch ausmacht. Stark. Ich hatte es in der Anmoderation schon angeteasert. Du bist ja im Frühjahr 2012 von Robert Habeck damals angerufen worden und gefragt worden, ob du dir vorstellen könntest, als Staatssekretärin im Draußenministerium, so das glaube ich damals genannt, zu arbeiten, und warst damals ja gerade 2 Monate Mutter schon zu dem Zeitpunkt. Wie schaffst du es, Familie und deine politische Karriere wirklich unter einen Hut zu bekommen?
Also es ist tatsächlich schwer, ja, sehr schwer. Es geht nur, weil mein Mann mich sehr gut unterstützt. Also ja, im Prinzip braucht man halt schon einen oder eine, die sich immer ein bisschen mehr Zeit für die Kinder nehmen kann. Tatsächlich war es mit dem ersten Kind noch gar nicht so schwierig, würde ich sagen. Und auch, also man hatte dann Elternzeit und dass das Kind irgendwie zum Stillen vorbeikommt. Und ich hatte natürlich mit Robert Habeck auch einen Chef, der da extrem dafür gesorgt hat, dass das geht. Ja, und das war alles gar nicht so das Ding. Ich würde fast sagen, dann später mit 2 Kindern, da ist es dann wirklich an seine Grenzen gekommen. Und als ich dann auch wieder gearbeitet habe nach dem Jahr Elternzeit und rückblickend, sage ich schon, das geht so eigentlich nicht auf Dauer. Ja, also da müssen andere Dinge passieren. Ich glaube, es muss vor allem viel normaler werden, dass auch Väter sich richtig Zeit für ihre Kinder nehmen. Das ist eigentlich der Schlüssel für mehr Gleichberechtigung im Beruf.
Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß noch damals, als ich bei den Stadtwerken als Führungskraft auf Teilzeit gegangen bin, da wurde ich wie ein Auto angeguckt, wobei ein Jahr später waren auf einmal noch ein paar mehr männliche Abteilungsleiter auch in Teilzeit, weil sie für sich auch erkannt haben, Mensch, warum muss ich eigentlich hier immer rund um die Uhr arbeiten? Also die Ergebnisse werden natürlich auch nicht unmittelbar besser. Aber es beruhigt mich, Ingrid, dass du gesagt hast, dass ab dem zweiten Kind alles durcheinander kam. Das Gefühl hatte ich auch, dass das zweite, also beim ersten hatte ich immer das Gefühl, ich hatte irgendwas unter Kontrolle, beim zweiten Kind war klar, okay, ich habe überhaupt nichts unter Kontrolle. Die Kinder geben den Takt an und alles ist gut. Lass uns mal ein bisschen in die Gegenwart praktisch kommen oder blick natürlich immer ein Stück weit nach vorne. Was sind aus deiner Sicht die größten Hürden bei der Energiewende, die wir jetzt vor der Brust haben oder andersrum formuliert? Was können wir jetzt besser machen? Ihr seid jetzt ja in der Regierungsverantwortung. Was habt ihr da vor, ohne das jetzt alles erwähnen zu müssen? Was kommt als erstes dir in den Sinn?
Also ich glaube, wir müssen jetzt wirklich schnell entscheiden, wo wir erneuerbare Energien bauen wollen. Ja, also wir müssen nicht alles zubauen. Ja, natürlich können wir Flächen ohne Windräder und ohne Solarparks haben. Für alles mögliche andere, von der Landwirtschaft über den Artenschutz zu Erholungsräumen und so weiter. Aber wir müssen schneller werden in der Entscheidung, wo die Erneuerbaren hinkommen und wo sie nicht kommen, damit wir schneller bauen können. Ja, und genau, wir brauchen nicht die komplette Fläche, aber wir brauchen mehr Fläche als heute. Und die muss jetzt schnell bebaut werden, on wie offshore, damit wir da vorankommen. Das ist unsere einzige Chance, Energiepreise zu stabilisieren, unabhängig zu werden von russischen Importen und tatsächlich auch die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und den ersten Punkt gerade noch einmal aufzunehmen, die Energiepreise sind ja gerade völlig explodiert. Also Gas hat sich verzehnfacht. Ja, nicht irgendwie so plus 10% oder so, ja, auch nicht verdoppelt oder verzehnfacht. Das ist, glaube ich, bei den Endkunden noch gar nicht im Bewusstsein angekommen, ja, weil natürlich die Gaspreise sind jetzt noch, die finden sie jetzt schon hoch, ja, weil auch im Winter waren die Gaspreise schon hoch, aber sie sind halt nochmal weiter hochgegangen. Das kommt mit Zeitverzögerung bei den Menschen an. Wir haben ein Riesenpreisproblem durch unsere Abhängigkeit von den Fossilen. Das können wir lösen durch einen sehr viel schnelleren Zubau von Erneuerbaren. Und aber auch durch eine deutliche Beschleunigung von Effizienz. Ja, wir müssen weniger Energie verbrauchen, sonst kriegen wir das nicht erneuerbar geklärt. Da sehe ich vor allem, also auf der einen Seite den ganz großen Bedarf, dass wir jetzt Kräfte bündeln, um die am schlechtesten gedämmten Häuser zu sanieren. Es gibt nämlich einen Riesenunterschied in Deutschland zwischen den relativ guten Gebäuden, die schon so ganz okay sind, die ganz guten gibt es auch ein paar wenige. Und es gibt aber auch diejenigen, wo das Gas wirklich zum Fenster ausgeheizt wird, mehr oder minder. Und also, dass wir da jetzt die Kräfte bündeln, auch Handwerker gibt es ja nicht unendlich viele. Und da könnten wir schon richtig viel hinbekommen. Und der dritte Block ist, dass wir auch wirklich alle mitmachen. Also ich glaube, das gehört jetzt auch dazu. Es ist das größte kurzfristige Einsparpotenzial ist tatsächlich, dass wir in kleinen Dingen im Alltag ein bisschen was anders machen. Sowas Simples wie nicht auf Kipp lüften, ja, sondern halt Stoßlüften, alle Fenster mal auf für eine Minute durchziehen lassen, wieder zu. Da kann man schon richtig Geld sparen, richtig Gas sparen. Einfach das Auto mal stehen lassen, solche Dinge, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, schnell oder unabhängiger zu werden von diesen russischen Importen. Mhm.
Ja, du hast da ja schon im Mitte Februar im Bundestag drüber gesprochen, die Rede hatte ich mir auch angehört. Ist dann überhaupt Erdgas jetzt noch eine Lösung für den Übergang, weil wir irgendwas ja wahrscheinlich noch brauchen bis 2030, 35, 40, was ja tatsächlich dann die Lücken füllt und die Kohleenergie soll es ja nicht sein. Die Atomenergie ist es bestimmt auch nicht, die endet ja in Deutschland Ende dieses Jahres. Ist es denn, sind es noch Gaskraftwerke oder Gasheizkraftwerke oder ist es jetzt auch tatsächlich durch die Aktionen, die da im Osten Europas stattfinden, gar nicht mehr denkbar im Augenblick?
Also es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir anfangen müssen zu unterscheiden zwischen fossilem Gas und Gaskraftwerken. Und Gaskraftwerke kann man auch mit erneuerbaren Gasen betreiben. Hm. Und meine Überzeugung ist, dass wir bei 100% Erneuerbaren deutlich mehr Gaskraftwerke haben als heute. Das heißt, der Zubau von Gaskraftwerken ist erstmal nicht in die falsche Richtung gewendet. Natürlich kann man sie missbrauchen und auch ewig mit fossilem Gas laufen lassen. Ja? Aber das Problem haben wir an ganz vielen Stellen bei der Energiewende, dass wir Infrastruktur bauen müssen, die wir brauchen für die Energiewende, auf die wir keinesfalls verzichten können und die man trotzdem auch für was anderes verwenden kann. Bei Stromleitungen ist es ja genauso. Und bei Gaskraftwerken sehe ich das auch so. Ja, also die sind aus meiner Sicht definitiv Teil der Zukunft, Teil der 100% erneuerbaren Welt. Die werden sehr selten laufen, weil erneuerbare Gase natürlich sehr teuer sind und auch die Potenziale, die zu erzeugen, also mindestens bei uns begrenzt und die Transportmöglichkeiten ja auch nicht ganz einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch grünen Ammoniak importiert, den man leichter verschiffen kann als Wasserstoff und den man auch verstromen kann. Aber also definitiv glaube ich, dass diese Gaskraftwerke eine Rolle spielen. Aus dem fossilen Gas müssen wir natürlich raus und angesichts der aktuellen Lage schneller raus. Da ist aber also ungefähr die Hälfte von unserem Gas geht in den also in den Gebäudebereich, ja, Raumwärme und auch Wasser, Warmwasser. Das heißt, das ist der ganz entscheidende Hebel, um jetzt den Gasverbrauch runterzubekommen. In den Strombereich gehen nicht mal 20%. Ja, das ist gar nicht der große Stromverbraucher, sondern der Schlüssel ist, dass wir in den Wärmebereich rangehen.
Du hast gerade schon Wasserstoff angesprochen, Ingrid. Für welche Anwendungszwecke siehst du Wasserstoff da vorne? Du hast nämlich im Juni 2020 mal am Bundestag gesagt, dass ja Wasserstoff ein sehr kostbares Gut ist und auch so behandelt werden sollte. Für welche Zwecke hältst du es dann auch im hochpreisigen Zustand für geeignet?
Ja, das ist richtig. Also ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es irgendwann durch eine Technologieentwicklung ganz billigen Wasserstoff zur Verfügung gibt. Wobei es dann ja irgendwann immer auch eine Flächenfrage ist. Und genau, ob man den reinen Wasserstoff dann wirklich über lange Distanzen transportieren wird, ist noch offen. Im Moment jedenfalls müssen wir, um solide, um stabil zu planen, davon ausgehen, dass grüner Wasserstoff knapp und ja auch ziemlich teuer bleibt. Es gibt auf jeden Fall Bereiche der Industrie, die unbedingt Wasserstoff brauchen. Also die wollen wir eigentlich als allererste versorgen, weil die jetzt auch schnell umstellen müssen. Ja, die müssen ja investieren. Und wir wollen unserer Industrie die Möglichkeit geben, jetzt zu investieren in grüne Technologien und sicherstellen, dass sie dann auch den Wasserstoff beziehen können, den sie dafür brauchen. Deshalb da die erste Priorisierung. Auch im Strombereich, habe ich es ja gerade gesagt, werden wir ein paar grüne Gase brauchen. Ob das nun Wasserstoff oder Ammoniak ist, kann man dann noch rausfinden. Aber auch Ammoniak wird ja aus Wasserstoff hergestellt. Also wäre dann nur ein weiterentwickeltes Produkt daraus. Werden wir es für die Versorgungssicherheit einsetzen. Ja, und dann vielleicht in Teilen des Verkehrssektors. Also in der Schifffahrt werden wir auch irgendwas brauchen, was sich wahrscheinlich aus Wasserstoff ableitet. Ob es dann direkt der Wasserstoff ist oder auch wieder der Ammoniak, das muss ich noch so ein bisschen zeigen. Ja, also das sind so die ersten Bereiche, die ich sehe. Vielleicht auch Schwerlastverkehr. Da verschiebt sich gerade ständig die Grenze, was man besser mit Batterien macht und was man besser mit Wasserstoff macht. Immer, also bisher verschiebt sich es immer zugunsten der Batterie. Da wird sich auch noch zeigen, wo dann genau die Grenze am Ende liegt.
Ja, du hast jetzt schon die Mobilität angesprochen. Du hast ja als Bundestagsabgeordnete ja eine Bahncard 100, das heißt, du bist begeisterte Bahnfahrerin, gehe ich mal davon aus. Es ist natürlich auch im Augenblick so, dass viele Autohersteller tatsächlich nur noch E-Varianten anbieten. Also es sind ja tatsächlich mittlerweile sehr dynamisch die Angebote verändert worden. Wie siehst du die Zukunft der Mobilität und vor allem, wie glaubst du, dass wir diese Herausforderungen, die unterwegs jetzt noch auf uns zukommen, lösen? Ich denke da an die Infrastruktur zum Laden, wenn es denn Batterien sind. Sag erstmal, wie du die Mobilität in Zukunft siehst.
Ja, also auf jeden Fall in den Bereichen, wo Pkw weiterhin, sagen wir mal, als sinnvolle Mittel der Wahl bleiben, zum Teil sicherlich im ländlichen Raum sehr, sehr sinnvolles Verkehrsmittel auch in der Zukunft, ist die Umstellung des Antriebs auf E-Autos ein Schlüssel für die Energiewende, einfach weil die deutlich effizienter sind, ja, wir deutlich weiterkommen mit der gleichen Menge Erneuerbaren, die wir produzieren. Und ja, also da werden wir in den Verteilnetzen ganz entscheidend investieren müssen an manchen Stellen. Also da im ländlichen Raum nicht so stark, weil da die Dichte der E-Autos dann nicht so hoch ist. Hier kann man sie leichter reinhängen. In der Stadt ist es schwieriger. Und da würde ich sagen, in der Stadt ist es eben auch schon wieder wichtiger, dass wir auch ein Stück weit andere Mobilitätsformen als das Auto stärken. Über lange Strecken sowieso die Bahn, ist für mich das Mittel der Wahl, das effizienteste bei weitem. Und also persönlich, ja, ich fahre sehr gerne Bahn und persönlich, ja, ich habe kein Auto. Ich habe einen ländlichen Wahlkreis, in dem ich natürlich auch unterwegs bin. Ich mache das in der Kombination von Zug und E-Bike, also E-Fahrrad. Also ich finde so für Distanzen bis 10 Kilometer ist das auch eine super Option, ja. Damit auch für mehr als die Hälfte der Fahrten im ländlichen Raum tatsächlich auch eine sehr gute Option, die gerade, wenn es noch bessere Radwege gibt, ja, wo es dann so richtig Spaß macht zu fahren, glaube ich auch viele Leute, wenn sie es mal ausprobiert haben, da Lust drauf bekommen können. Also mir geht es oft so, wenn dann irgendwie alle in ihrer Veranstaltung fertig, alle steigen in ihre Autos, ich darf auf mein Fahrrad fahren und da durch die Sonne radeln, dass ich immer denke, wow, wie geht's mir gut.
Ja, das glaube ich dir. In meiner Zeit bei der Stadt Flensburg, zum Beispiel, als ich den ersten Elektrokessel in Deutschland gebaut habe oder damals eine Biogasanlage in das Fernwärmenetz habe einspeisen lassen, habe ich immer sehr viel Gegenwind gespürt und habe für mich dann irgendwann gemerkt, dass es gar nicht darum geht, die Technik irgendwie zu entwickeln, weil das war nicht relativ schnell klar, sondern ich immer ganz viel Arbeit damit hatte, die Kollegen zu überzeugen, dass wir da das Richtige machen. Und dann habe ich irgendwann mal die These aufgestellt, die jetzt auch hinter mir steht, dass die Energiewende mehr eine Menschenwende ist. Wie stehst du zu dieser These?
Ja, ich glaube, es ist in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich intensiv. Ne? Also manche Dinge kann man auch relativ weit technisch lösen. Deshalb sind wir natürlich im Ausbau der Erneuerbaren auch schon weiter als zum Beispiel bei der Mobilitätswende. Ich denke, jeder einzelne Mensch stärker involviert ist, während man die Stromversorgung halt dann auch organisieren und den Strom einfach in die Haushalte schicken kann. Aber ja, also ich teile das. Wir müssen politisch die Rahmenbedingungen schaffen. Aber es ist auch eine Aufgabe für uns als Gesellschaft, das dann eben tatsächlich umzusetzen, zu wollen, gut zu machen und diesen Weg mitzugehen.
Wenn wir jetzt einen Blick nach vorne werfen, Ingrid, wir haben jetzt noch gar nicht über Bioenergie gesprochen. Welche Rolle wird die Bioenergie spielen? Die wird ja auch potenziell in der Lage sein, gewisse Lücken füllen zu können. Was hältst du
ja,
davon?
Die Bioenergie muss jetzt vor allem viel flexibler werden. Also Gas ist ja extrem knapp. Ich könnte mir vorstellen, dass man versucht, mehr Gas tatsächlich aufzubereiten und ins Gasnetz einzuspeisen, damit es dort zur Verfügung steht, um an relativ wenigen Stunden im Jahr dann auch verstromt zu werden, wenn die anderen Optionen Wind und Sonne gerade nicht genug liefern. Ich glaube nicht, dass wir massiv ausbauen werden beim Biogas, weil Photovoltaik inzwischen so günstig geworden ist. Und Photovoltaik hat ja bei der gleichen Fläche einen viel höheren Energieoutput. Also ich glaube, selbst wenn man Wasserstoff draus macht, kriegt man auch das Fünffache aus der gleichen Fläche raus wie mit Biogas. In der Vergangenheit war das einfach keine Option, weil PV so teuer war und Elektrolyseure erst recht. Ja, und das war natürlich das Kalkül, warum man in Biogas reingegangen ist. Die Preise haben sich so stark entwickelt, dass ich, glaube ich, beim Zubau tatsächlich jetzt eher PV sehe, im Zweifel dann eben in Kombination mit Wasserstoff oder teilweise auch erstmal mit Batterien, da wo das reicht, um so ein bisschen auszugleichen, die Schwankungen. Aber die bestehenden Anlagen, da geht die Richtung ganz klar dahin, die flexibler einsetzen zu können, um dieses extrem wertvolle Gas noch besser auszunutzen.
Ja, und dann auch wirklich das Gas aufzubereiten, also als Biomethan dann einzuspeisen, dass es auch an anderer Stelle genutzt werden kann, ne?
Genau.
Okay, sehr gut. Ich habe im Koalitionsvertrag gelesen, dass im Jahr 2050 ja 50% der Wärme klimaneutral erzeugt werden soll. Und meine Frage ist, an welche Energieträger denkst du da, die praktisch da den Wärmesektor grün machen können? Und welche Rolle wird hier die Sektorkopplung einnehmen an der Stelle?
Ja, die Sektorkopplung ist zentral, denn ja, Strom wird da eine große Rolle spielen, auch schon 2030. Erneuerbar erzeugter Strom natürlich, das ist auch keine erneuerbare Wärme. Und das ist ja aber ein großer Vorteil, der Clou an der Strom-Wärme-Verknüpfung, dass der Wärmesektor eben zeitlich ein Stück weit flexibel ist. Also Wärmespeicher sind relativ kostengünstig im Vergleich zu Stromspeichern. Allein schon das Gebäude selber ist ein Speicher. Ja, die Gebäudehülle speichert Wärme. Man muss da nicht sekundengenau die Hitze zuführen, wie man sekundengenau den Strom braucht, um seinen Fernseher oder seinen Computer zu betreiben, sondern da ist eine große Trägheit drin. Das heißt, man kann den Strombezug so ein Stück weit verschieben in die Stunden, wo gerade viel Wind und viel Sonne da sind, sodass wir ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir bekommen erneuerbare Wärme und können darauf verzichten, fossil zu heizen und kriegen gleichzeitig stromseitig eine große Stabilität ins System, weil wir eben die Erzeugungsspitzen ableiten können in den Wärmesektor.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Während du gesprochen hast, hatte ich auch gerade die Idee, ja, ein Haus ist auch ein Wärmespeicher, so habe ich es noch nie gedacht. Also ich habe jetzt tatsächlich eher, ich hatte mit Mike Render auch schon ein Interview geführt, haben wir gesagt, okay, in der Fläche sind es dann eher die Wärmepumpen, die praktisch dann mit Wärmespeichern kombiniert werden. Und in der Stadt ist es dann eher die Fernwärme, die dann natürlich einen großen Wärmespeicher hat. Aber klar, du hast recht, die Häuser selber sind ja auch Energiespeicher. Ich überlege, mein Pelletskessel fällt gefühlt auch zweimal im Jahr aus, weil ich da irgendwas dusselig gemacht habe. Das ist jetzt nicht die Technik, sondern wieder der Anwender, der das Problem darstellt an der Stelle. Und das merken wir meistens erst nach 2-3 Tagen. Also es ist nicht so, dass das Haus dann sofort kalt ist, sondern da hat man richtig Zeit. Also den Hinweis fand ich tatsächlich jetzt sehr, sehr wertvoll.
Und je besser gedämmt, desto mehr Zeit hat man.
Genau richtig. Also bei Plusenergiehäusern hat man wahrscheinlich eine Woche Zeit, dass man überhaupt merkt, dass da irgendwas ausgefallen ist. Und bei den anderen, die du eben angesprochen hast, wo jetzt unbedingt gedämmt werden muss, da kann man wahrscheinlich keine 2 Stunden auf die Heizung verzichten. Da fängt es schon an, kalt zu werden. Wenn wir gedanklich mal aus dem Jahr 2045 zurückblicken und wie die Klimaneutralität erreicht haben, wie die Ziele des Koalitionsvertrags umgesetzt haben, das heißt die 1,5 Grad sind eingehalten worden. Was waren rückblickend in den 2020er Jahren die entscheidenden Schritte, die wir genommen haben?
Ja, Erneuerbare deutlich beschleunigen, Dämmung richtig auf Vordermann bekommen, Ausbau der Bahn, ja, um eine neue Mobilität zu ermöglichen, auch der Radwege und die Umstellung, dass die Neuwagen Elektroautos sind mit der entsprechenden Netzinfrastruktur. Ja, das sind schon so ganz große Brocken. Aber ehrlich gesagt, das sind dann auch nicht nur 50, sondern 150 Einzelmaßnahmen mindestens, die zusammenkommen müssen, sodass man es gar nicht in ganz, ganz großen Blöcken zusammenfassen kann. Also es gibt nicht diese Silver Bullet der Energiewende, die alles löst, sondern wir haben alle Lösungen parat. Ja, wir sind es auch nicht mehr am Rätseln, wie kann das gehen? Aber es sind viele Dinge, die ineinander greifen müssen.
Ja. Welche zwei Presseschlagzeilen würdest du gerne in diesem Jahr noch über die Energiewende lesen, wenn du da die Zeitung mal aufschlägst oder digital irgendwo reinschaust?
Ja, wir haben wieder die gleichen Punkte, ne? Also erneuerbaren Ausbau massiv beschleunigt, Planungshemmnisse aus dem Weg geräumt und ja, Mittel für Gebäudesanierung konzentriert auf oder zumindest also nicht alleine, aber doch sichergestellt, dass genügend Mittel vorhanden sind für die Sanierung der schlechtesten Gebäude. Da wäre ich schon richtig glücklich. Und dann vielleicht noch, dass wir angefangen haben, den Strommarkt so aufzustellen, dass die wetterabhängigen Erneuerbaren gut integriert werden und die flexiblen Verbraucher anfangen, tatsächlich flexibel zu reagieren, was sie ja heute deshalb nicht tun, weil der Strommarkt einfach nicht so aufgestellt ist und nicht deshalb, weil sie es nicht könnten.
Ja, das ist wohl wahr. Da gibt es tatsächlich noch so ein paar Barrieren, die, wenn die weg sind, diese Flexibilität, glaube ich, sofort zum Tragen käme. Und ich glaube, auch im Haushaltsbereich haben wir auch darüber gesprochen, auch über die Elektromobilität. Es gibt ja da riesige Potenziale, dass zum Beispiel auch ein Elektroauto wieder ausspeichert, dass wirklich dadurch Netzspitzen, also Bedarfsspitzen ein Stück weit abgeflacht werden können.
Genau. Und der schöne Punkt ist ja, dass auch die, die nicht flexibel sind, davon profitieren, wenn die Flexiblen rausgehen aus den schwierigen Zeiten. Ja, oft wird mir dann so gesagt, ja, aber ich bin ja nicht flexibel, deswegen habe ich ja nichts davon, wenn ihr die Flexibilität anreizt. Das stimmt ja nicht, ja, weil also man kann sich vielleicht so vorstellen wie eine Straße, die völlig verstopft ist und die Hälfte der Autos könnte auch woanders fahren und die andere Hälfte nicht. Ja, und wenn wir jetzt die Hälfte, die woanders fahren könnte, woanders hinbringen, oder meinetwegen auf die Bahn, ja, dann hat natürlich die Hälfte, die nicht auf die Bahn wechseln kann, auch viel, ganz viel davon, weil die plötzlich Platz haben auf der Straße. Und ja, genauso ist es auch mit den Stromverbrauchern. Wenn die Flexiblen rausgehen aus den Stunden, wo wir sehr wenig Wind und Sonne haben, wo es eng ist, ja, wo es irgendwie knapp ist mit dem Strom, dann haben natürlich die, die da nicht rausgehen können, weil sie eben nicht flexibel sind, es viel leichter, ihren Strom zu kaufen. Und das Gesamtsystem profitiert davon.
Ja, stimmt. Die Preise werden dann günstiger in der Stunde. Richtig. Das sind dann ja Nutznießer, ohne dass sie aktiv dazu beigetragen haben. Ist aber auch sozial an der Stelle. Passt. Inge, die letzte Frage ist, wenn du jetzt einmal in meine Rolle schlüpfen würdest, was für eine Frage hättest du noch erwartet? Was glaubst du, was wir noch ansprechen müssen, was wir noch nicht angesprochen haben in den letzten 20 Minuten?
Oh wow, wir haben schon so viel angesprochen. Ich finde, du hast ein sehr gutes Set an Fragen gestellt.
Okay. Liegt also nichts mehr oben auf, wo du sagst, okay, da wolltest du noch eine Botschaft zu loswerden.
Ich glaube, also was natürlich akut irgendwie ganz oben aufliegt durch die Situation von Russland, das hat ja schon ein bisschen mit eingeflochten. Also wir sind wirklich in einer anderen Welt und das ist noch nicht durchgedrungen. Ja, und ich glaube, dass wir uns das bewusst machen, wo wir gerade energiepreismäßig stehen, aber auch, dass wir dieses Zeug nicht mehr kaufen wollen. Ja, und wie viele Menschen es unterstützen, dass wir es nicht mehr kaufen wollen. Ja? Und wenn wir dieses Wollen umgesetzt bekommen in die konkreten Handlungen, von denen wir wissen, welche es sind, ja? Und wenn wir die jetzt tatsächlich tun, dann bin ich wirklich glücklich.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.